man wohnt mit Leuten zusammen in einer WG. Ich habe meine WG-Mitbewohner nie wieder gesehen. Ich erinnere mich an eine Partie, wo ich dachte, ich sei getroffen worden. War gar nicht so. Denn jeder, der die Situation mal hatte, kennt, der Schweiß rinnt runter, man denkt, oh nein, man blutet wie ein Schwein, aber trotzdem versuche ich bei allen Bünden so aktiv wie möglich zu sein und gerade den persönlichen Kontakt zu pflegen.
Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin der Host in dieser Sendung. So langsam haben wir aus fast jedem Dachverband einen Gast in den Folgen gehabt. Heute haben wir einen jungen Architekten aus dem Coburger Konvent. Sein Name ist Matteo Voigt und er ist Mitglied gleich in drei Landsmannschaften, unter anderem der Landsmannschaft Suevia Karlsruhe, der Landsmannschaft Brandenburg-Berlin und der Landsmannschaft Normannia Darmstadt. Matteo, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Bist du gut hier hingekommen?
Alles gut, danke für die Einladung. Hab gut hergefunden und schön, dass ich hier sein darf.
Prost! Ja, Prost! Hallo Leute! An dieser Stelle möchte ich den Talk kurz unterbrechen und den heutigen Sponsor vorstellen. Du wolltest schon immer mal wissen, welche Buchse noch in deiner Straße wohnt oder welcher deiner Arbeitskollegen auch für ein Kännchen zu haben wäre? Dann haben wir Corponect für dich, die App für Kooperierte. Vom seriösen Berufsnetzwerk bis Corpo-Gossip ist alles dabei. Abonnier einfach die Kanäle, die dich interessieren. Über 5000 Kooperierte aus mehr als 2000 Verbindungen nutzen die App bereits, um Ideen, Veranstaltungen, Jobs und vieles mehr zu teilen. In der Weltkarte findest du nicht nur alle Verbindungen, sondern auch alle Verbindungsstudenten. Zudem findest du im Kalender viele Veranstaltungen an deinem Ort. Lade dir jetzt Corponect kostenlos im App Store oder bei Google Play. Bei Fragen kannst du dich an Jonathan Hildebrand, Chor Franconia Darmstadt wenden. Er und sein Team betreiben übrigens auch einzelne Verbindungs-Apps. Wenn auch dein Bund eine eigene App zur Organisation des Verbindungslebens haben will, sprich ihn gerne an. Du findest ihn in Corponect. Und jetzt geht es weiter mit dem Talk.
Du bist ja auch nicht alleine hergekommen. Wir sind auch zu dritt im Interview hier. Wen hast du mitgebracht?
Ich habe meinen Ehemann mitgebracht, mit dem ich schon öfter in Düsseldorf war. Und jetzt war es mal wieder eine willkommene Ausrede, die schöne Stadt zu besuchen.
Sehr schön. Ja, wir haben uns ja damals auf dem Haus bei der Burgundia kennengelernt.
Richtig.
War ja ein schöner Abend. Da war ja auch ein anderer Lanzer, der auch Turner ist, da, der ja praktisch mit einem Stein des Anstoßes war, dass es diesen Podcast unter anderem auch gibt. War eine gute Stimmung und dann hatten wir uns ja verabredet, den Talk hier zu machen.
Ja, haben es dann verschoben, damit es auch geplant ist und nicht allzu verkatert am Tag nach der Party.
Ja, das war eine gute Idee. Und gleich, wenn wir fertig sind, dann grillen wir noch was.
Das klingt gut.
Ja, Matteo, dann lass uns noch mal ein bisschen darüber sprechen, wie bist du zu deiner ersten Landsmannschaft gekommen und was hat dich dazu bewogen, Corpo zu werden?
Im ersten Sinne bin ich da ganz klassisch dran gekommen, also war klassisch auf Zimmersuche, hatte erst vor zu pendeln, dann gemerkt, man hat weder ein Leben in seiner Alma Mater noch ein Leben in seiner Heimatstadt und eher ein Leben im Zug und habe mich dann entschlossen, nach Karlsruhe zu ziehen fürs Studium und hatte dann aber auch vor, tatsächlich in eine Verbindung zu gehen, weil in der Abiturzeit oder in der Oberstufe waren wir öfter mal auf Verbindungspartys. Es war tatsächlich gar nicht so out bei uns in der Schule. Irgendwer kannte irgendwen, der auf eine Verbindungsparty kommt. Mhm. Und dann wollte ich das mal ausprobieren und so bin ich bei meiner Suevia gelandet in Karlsruhe.
Ja, so wie du das sagst, zeigt das ja auch mal wieder, dass vor allem die Partys, die zu Semester beginnen oder im Laufe des Semesters stattfinden, wirklich gute Keilmöglichkeiten bieten. Also waren ja auch einige Gäste, wie zum Beispiel der Lukas aus Folge 21, der bei der Artillerie ist, als Reserveoffizier. Der ist ja auch über die Party praktisch am Ende aktiv geworden.
Das auf jeden Fall. Also aufmerksam auf Verbindung geworden bin ich als Abiturient über diese Partys. Meine Ersti-Party als Ersti in Architektur fand auch auf einem Haus statt. Und natürlich ist es jetzt nicht so, dass da alle aktiv werden, die dort hingehen, aber man lernt es überhaupt mal kennen, man sieht mal, oh, das gibt's und die Jungs scheinen heiden Spaß zu haben und war dann für mich der Stein des Anstoßes zu sagen, hey, wenn du hier schon eine Wohnung suchst, schau doch mal, ob du in so einen Laden kommst, wo anscheinend gute Stimmung herrscht.
Absolut. Ja, es ist auch wichtig, dass der Bund attraktiv ist, dass das ein Magnet für einen auch ist. Das sehe ich immer schwierig für Bünde, die wenig Aktive halt haben. Zwar, sagen wir mal, das Setting passt, Haus ist da, Altherrenschaft ist da. Wenn du aber nur ganz wenige Aktive hast, dann ist die Frage, wie kann so ein Bund überleben, weil du als junger Mann oder junge Frau, je nachdem, ob es halt eine Dame- oder Männerverbindung ist, wirst du aktiv, weil du suchst ja, ne,
natürlich
Spannung halt.
Sind ja auch viele Dinge, die man sich fragt, bevor man aktiv wird. Und für mich war natürlich bestimmt nicht die oberste Priorität, aber so als Neuling habe ich gefragt, ah, haben die ein schönes Haus? Und letztendlich bin ich als Architekt in drei Bünden, die Nachkriegsbauten haben und habe es noch nicht geschafft, in einem Bund aktiv zu sein, der ein klassisches Korpo-Altbauhaus hat.
Ja.
Aber letztendlich auf dem Haus wohnt man eine Weile und dann besucht man es zwar immer wieder, aber die Jungs, die Bundesbrüder, die Bundesschwestern, das sind ja alles Sachen, die viel prägender sind für die Zeit.
Ja, nee, es ist schon wichtig auf jeden Fall. Also bei uns im Bund ist es so, wir haben eine Konstante. Mal schauen, ob sich das irgendwann mal ändert. Was waren denn die prägendsten Erfahrungen, die du als Verbindungsstudent gemacht hast?
Es ist schwierig, das zu beurteilen, wenn man lange aktiv war und insgesamt lange da im Korpowesen oder im eigenen Bünden unterwegs ist. Aber ich würde sagen, definitiv die schwierigeren Momente, die Mensuren sicherlich auch. Ich würde sagen, was jetzt ein herausragendes Beispiel war, uns ist vor 2 Jahren der Carport am Haus abgebrannt durch Brandstiftung. Und dann haben wir es geschafft, innerhalb von 2 Tagen mit Bundesbrüdern, Couleurdamen, Bundesschwestern, aktiven Freundinnen dieses Ding komplett aufzuräumen. Hatten dann zwar eine kleine Brandruine da stehen, aber das war eine Hauruck-Aktion mit 20 Leuten. Das, glaube ich, eher noch in Dorfgemeinschaften oder so zu finden ist. Aber das war sehr prägend und ein sehr schönes Erlebnis, obwohl es natürlich ein Schock war und das viel Arbeit bedeutet hat, aber der Zusammenhalt, auf den man sich da verlassen konnte und einfach die Gewissheit danach, wenn mal wirklich die Bude brennt, im wahrsten Sinne des Wortes, dann unterstützen wir uns. Und ich denke, das ist für viele, viele, die kooperiert sind, einfach ein ganz, ganz hohes Gut in ihrem Bund und mit ihren Bundesbrüdern.
Ja, absolut. Ich glaube, wenn so ein bisschen die Balance im Bund stimmt mit, sagen wir mal, der Alkoholmenge und dem sozialen Miteinander, bietet eine Verbindung, glaube ich, auch für die Psyche ein sehr gesundes Umfeld, was du in unserer modernen Gesellschaft immer weniger findest. Das ist ja praktisch das, was du ja gerade gesagt hast, dieser Tribalismus, der in Korpuskreisen natürlich herrscht. Ich meine, wir haben ja häufig Namen nach alten germanischen Stämmen zum Beispiel latinisiert, was ja natürlich auch so diesen Zusammenhalt auch nochmal unterstreicht, weil wir uns auch in diesen Gruppen halt als solches irgendwo auch identifizieren. Das gibt einen schon viel. Aber du hast auch noch gerade was anderes angesprochen, und zwar Gewalt gegen Verbindungen. Das gibt es ja auch. Und das war bei euch ja dann jetzt ein Brandanschlag, der ja stattgefunden hat.
Genau, tatsächlich muss ich in dem Zusammenhang sagen, es war jetzt nicht gegen Verbindungen explizit, das war eine Brandanschlagserie. Also immerhin nicht gegen uns als Suevia. Aber allgemein ist das, glaube ich, für viele doch ein Thema, ob jetzt in der eigenen Stadt. In Karlsruhe ist da sehr, sehr entspannt und die anderen Städte, in denen ich aktiv bin, auch. Aber wenn man natürlich nach Marburg schaut, Göttingen schaut, dann sieht es da ganz anders aus. Und dann finde ich das erschreckend, wie Leute da angegangen werden, vor allem von Leuten, die meistens von Toleranz und Frieden sprechen.
Ja.
Und natürlich ist das aber zum Beispiel in Coburg während des Pfingstkongresses jedes Jahr Thema. Also ich könnt jetzt wahrscheinlich eine ganze Folge nur füllen mit Dingen, die dort passieren.
Ja.
Aber jeder, der dort war, kennt sie und jeder, der nicht hinfährt, interessiert wahrscheinlich jetzt nicht im Detail sich dafür, was da alles passiert. Aber auch da ist wieder schön zu sehen, wie man sich gegenseitig unterstützt. Also und zwar bundübergreifend natürlich innerhalb des CCs, aber auch die Bundesschwestern, die dann nicht alleine nach Hause laufen oder eben sagen, hey, wir laufen mit euch mit, weil wenn ein paar Frauen in der Gruppe sind, ist die Wahrscheinlichkeit einfach geringer, dass man besonders böse angegangen wird, weil da die Hemmschwelle einfach höher ist. Und das führt wieder zu dem Zusammenhalt, von dem ich gesprochen habe, auch wenn es natürlich schöner wäre, wenn man die Situation einfach gar nicht erst hätte.
Nee, absolut. Ja, das ist halt leider so ein Problem. Der Aufschrei bei Gewalt oder, sagen wir mal, auch Sachschäden gegen Verbindungen ist immer sehr gering. Aber würde mal eine Umkehrsituation dastehen, habe ich das oft das Gefühl, dann würden die Medien mit ganz, ganz großer Lupe draufhalten und Sachen überinterpretieren. Ist auch noch etwas, woran wir halt arbeiten müssen, glaube ich, auch als Korporierte, dass wir halt auch so ein bisschen aus dieser passiven Rolle herausgehen, oh, jetzt haben die schon wieder böse über uns berichtet, dass wir halt wie in diesem Podcast halt auch selber an die Öffentlichkeit gehen, selber das Wort ergreifen und uns mal halt selber darstellen und uns auch zu verteidigen.
Das ist nämlich das definitiv, da gebe ich dir absolut recht. Leider habe ich manchmal die Erfahrung gemacht, dass natürlich dann Dinge, die einfach nicht skandalös sind, auch einfach nicht an die Öffentlichkeit gelangt oder eben ausgestrahlt werden, weil damit lässt sich schlecht Geld verdienen. Mhm. Das, was ja schade ist, weil es tatsächlich mal ein ausgewogeneres Bild der Vielfalt aller Bünde und Mitglieder aufzeigen würde. Also natürlich, ich denke, das wird schon oft genug gesagt, gibt es schwarze Schafe und Leute, mit denen man auch nichts selber zu tun haben will als Corpo. Mhm. Aber der große Teil ist einfach grundanständig und hat verschiedene Gründe, warum aktiv ist. Vieles, denke ich, ist Spaß und engagiert sich da, tut auch was Gutes. Ich meine, Thema Jugendarbeit letztendlich oder eben auch die Unterstützung von Studenten. Und ich denke, da könnten wir besser werden mit dem Bild nach außen und allem, was man so macht. Das heißt ja immer, tu Gutes und sprich darüber.
Ja, absolut. Also da haben wir auch noch selber viel Arbeit vor uns in dem Fall. Ja klar, ne? Also Verbindungen sind ja, werden ja oft kontrovers wahrgenommen, vor allem halt auch schlagende Verbindungen. Und du bist ja jetzt auch vor allem bei einem Bund aktiv, die man ja auch die Brandys nennt, wo die Mensur ja, also ich will jetzt anderen Bünden hier nichts absprechen oder sonst wie, aber die Mensur, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr wichtiger, sehr starker Bestandteil der Selbstwahrnehmung im Bund ist. Wie stehst du denn persönlich zu Mensuren und den damit verbundenen Traditionen? Weil ich glaube, du hast wahrscheinlich auch mehr als nur eine hinter dir.
Ja, durchaus. Also ich habe insgesamt 7-mal gefochten. Habe es sehr gerne gemacht, war kein Starfechter, aber der Spaß war da und hat da auch motiviert. Und ich stehe der Tradition der Mensur eigentlich sehr positiv gegenüber. Ich war als Spähfuchs oder als Fuchs da sehr, sehr, ich will nicht sagen negativ, aber zumindest mal skeptisch eingestellt. So die klassischen Fragen, die man sich stellt, wenn man da noch nichts mit am Hut hat. Muss das sein? Ist das notwendig? Gibt es da nicht andere Sachen, die man tun könnte? Aber ich finde...
Warte, da gibt es ja Fallschirmspringen, habe ich da jetzt schon mit in dem Kontext. Bungee-Jumping.
Es gibt bestimmt vieles. Klettern ohne Seil. Alles gefährlicher als die Mensur. Ist extra leicht gemacht für Studenten.
An der Eiger Nordwand.
Aber ich finde, dass das natürlich ein zusammenschweißendes Element ist, auch wenn es eine künstliche Situation ist, in die man sich da selber versetzt. Aber allein der Zusammenhalt, der beim Fechten, bei einer PP, bei einer PC entsteht, der Zusammenhalt und auch dieses Erkennen, dass es nicht nur um den geht, der ficht, das war für mich eigentlich viel wichtiger, sondern was da hinten dran steht an Leuten, die einen unterstützen, die einen vorbereiten, die nach der Mensur mit einem feiern, obwohl sie selber gar nicht gefochten haben. Und auch diese Beständigkeit. Also da kommen Leute aufs Haus, die sind steinalt, Honorik-Doktoren, Professoren und die standen mal an der gleichen Stelle und das ist natürlich ein verbindendes Element, das unheimlich schön ist und zeigt einem irgendwie auch, dass man selber mal irgendwo da landen kann und nicht irgendwie die Angst hat, oh, ich schaffe das niemals oder kann das niemals, weil wenn es ein Professor Dr. HC geschafft hat und jetzt zufrieden so mehr so Richtung Lebensende blickt, dann ist das eine Motivation und ein Bild im Kopf, das einen definitiv voranbringt, finde ich.
Absolut. Also ich bin ja aktuell jetzt in einer nicht schlagenden Verbindung, beziehungsweise ich glaube, irgendwann wird sich bei uns im Bund der Weg Richtung Fakultativheit entwickeln. Das ist so das, was ich viel bei den aktiven und jungen alten Herren halt beachte. Komme aber ursprünglich halt aus einem fakultativ schlagenden Bund und dort habe ich auch neben der Mensurreife halt auch natürlich die Mensuren der damaligen Bundesbrüder miterlebt. Und das waren schon wirklich packende Momente. Mein Leibsohn damals hatte bei der Kölner Burschenschaft Alemannia damals seine Erstpartie. Und das war heftig. Du hast daneben, also ich war selber nicht involviert, aber du standst da, du hast dann echt, ja, wie soll man sagen, nicht gebibbert, aber du hast gesagt, so, hey, komm, ne, steht ein Mann, muck nicht, ne? Also hoffentlich geht alles gut, hoffentlich kassiert er nicht. Und das ist schon ein Erlebnis, das zusammenschweißt. Also es ist diese Extremsituation, sie ist absolut künstlich, ne? Also ja. Beide Seiten wollen das. Es wäre nicht notwendig, ne? Also es wäre jetzt nicht zum Überleben wichtig, dass das stattfindet, logischerweise. Aber es ist schon eine Sache, wo man auch psychologisch sehr stark investiert, dass das ist.
Auf jeden Fall. Und ich finde, in vielen Fällen habe ich die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich der Rest außenrum viel wichtiger ist als der Pockhand selber. Ich erinnere mich an eine Partie, wo ich dachte, ich sei getroffen worden, war gar nicht so. Ich denke, jeder, der die Situation mal hatte, kennt, der Schweiß rinnt runter, man denkt, oh nein, man blutet wie ein Schwein, aber war gar nicht so. Und ich war fertig mit den Nerven. Also, wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir abgebrochen. Mhm. Und dann hat echt das ganze Mensur-Team mich da durchgeschleppt, psychisch, weil körperlich war nicht das Problem, aber ich war psychisch am Ende. Und das finde ich schon krass, wie eine Gruppe das schafft, jemanden, der da so am Ende ist, zu motivieren, bei der Stange zu halten. Und du weißt, das sind meine Freunde, die würden niemals irgendwas machen, was mich jetzt irgendwie gefährdet. Mhm. Und das ist schon ein Moment, wo man rückblickt und denkt, ach komm, in vielen Momenten, jetzt ist irgendwas schiefgelaufen, aber das hast du durchgestanden, ja, dann kriegst du das jetzt auch hin.
Ja, und dieses Investieren in so eine Extremsituation, das ist sehr spannend. Meine Frau, die ist ja Psychotherapeutin und ich kenne die ja noch aus ihrem Bachelorstudium heraus und eines Abends, da hatte die in irgendeinem Lehrbuch dann noch abends was gelesen, dann tippt die mich dann so an und meinte, ey, ich habe was über amerikanische Studentenverbindungen gefunden, willst du das mal hören? Und dann ich so, ja, dann hat sie das dann vorgelesen. Und das war eine Studie, die mal gemacht haben, eine Langzeitstudie, so eine Art Vater-Sohn-Studie war das. Und da war es dann so drin, dass die Väter interviewt hatten oder analysiert oder untersucht haben, wie auch immer, die in der Frat waren, wo es ein richtig krasses Hazing gab, ne? Also mit einer Woche Hardcore-Demütigen, ne? Mit Extremsituationen, wo wahrscheinlich der ein oder andere fast draufgegangen wäre, was ja bei den Jungs da drüben ja mittlerweile versucht wird, von den Universitäten immer weiter zu bekämpfen, aber stattfinden. Und dann haben sie die Söhne von diesen Jungs, oder diesen Männern dann analysiert, die dann auch in der Frat dann aktiv waren, die aber das Hazing abgeschafft haben. Und was sie rausgefunden haben, war, dass die Väter gesagt haben, so, ja, nach dem Motto, meine Bundesbrüder, das sind alles Arschlöcher, aber ich bleib trotzdem in diesem Bund, weil es ein Lebensbundprinzip ist, und bis zum Ende. Und die Söhne, die waren häufiger dann bereit, auch die Verbindung zu verlassen, aber mit der gleichen Argumentation, ja, meine Bundesbrüder sind Arschlöcher, ne, habe ich keinen Bock drauf, und gehen dann. Und dann haben die Forscher halt dadurch bewiesen oder beziehungsweise das Ergebnis dann davongetragen, dass wenn man in so einer Gruppe aktiv ist und psychologisch sehr stark investiert, also total irrational, wie das Hazing oder die Mensur hier in Deutschland, dass die Leute viel stärker bei der Stange bleiben. Und ja, das ist auch etwas, was ich beobachtet habe. In schlagenden Bünden ist die Austrittsrate wesentlich geringer von Leuten, die eine Mensur gefochten haben, finde ich, als in einem Bund, der nicht schlagend ist, wo eine sehr hohe Fluktuation ist, wo Leute dann auch noch als Philister oder so, als junge alte Herren austreten, was es so in dem Fall dann überhaupt gar nicht gibt. Weil es halt auch wahrscheinlich mit diesem psychologischen Effekt des Investierens halt zusammenhängt.
Ja, und ich glaube, durch dieses Investieren ist einfach die Bindung auch aneinander viel, viel stärker. Mhm. Also ich meine, jeder kennt's, man wohnt mit Leuten zusammen in der WG. Ich habe meine WG-Mitbewohner nie wieder gesehen, weil obwohl man unter einem Dach lebt, und das ist ja eigentlich so das Intimste, was man miteinander tun kann, mhm, auf Wohnebene, dann passiert da aber nichts weiter. Und dann zieht man aus, sagt, ja, danke, war eine schöne Zeit, haben ab und zu mal auf dem Balkon gesoffen und gegrillt. Und das war's. Und das ist was natürlich durch dieses Investment entsteht. Und was einen dann auch noch dazu bewegt, mit 90 aufs Haus zu kommen und zu schauen, was macht der Bund, was machen die jungen Mitglieder, wie kann ich die unterstützen? Mhm. Das ist ja was ich absolut großartig finde, diese Unterstützung und dieser Wille, ja, zu sagen, ich kenne den überhaupt nicht, der ist 80 Jahre jünger als ich oder 60, aber ich investiere da immer noch was rein, halt mit den Möglichkeiten, die ich jetzt habe. Und das finde ich gut. Wenn ich fragen darf, weil du gerade von Vätern und Söhnen gesprochen hast, würdest du dir wünschen, dass deine Söhne oder dein Sohn aktiv wird? Oder kannst du das so gar nicht sagen?
Durchaus. Also ich habe da auch häufig schon mit meiner Frau drüber gesprochen. Als junger Alter, ja, wo ich noch nicht Vater war, habe ich so gesagt, ja, 100% auf jeden Fall aktiv werden. Jetzt, wo ich Vater bin und man aber auch die Extremsituationen kennt, wie das halt auch, es gibt ja leider halt auch ab und an mal Todesfälle. Vor allem in den letzten Jahren gab es das ja, glaube ich, auch in einem Bonner Bund, wo der Senior auf sehr tragische Art und Weise halt nach einem ereignisreichen Abend halt verstorben ist. Da macht man sich halt natürlich als Vater seine Gedanken. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn mein Sohn halt auch den Weg halt einschlägt und zumindest so schlau ist in manchen Situationen, dass er vielleicht Nein sagt oder halt aufhört und sich nicht in so eine Situation halt reinbringt. Aber sonst würde ich mir das wünschen. Ich habe auch eine Tochter. Ich meine, so Darmverbindungen sind in den letzten 10 Jahren ja auch ein sehr selbstverständliches Thema geworden in der Verbindungswelt. Hätte man mich 2009 gefragt, hätte ich wahrscheinlich mit Enterbung reagiert. Aber heute würde ich sagen, so die Kinder müssen sich selbst entfalten. Also das ist denen völlig frei überlassen. Wenn sie es machen, würde ich es unterstützen. Und naja, wenn sie dann auch noch bei einem schönen, traditionsreichen, alten Bund sind, dann gucke ich, dass ich auch ein Zweitband kriege.
Ja, ich glaube, sowas ist immer schön. Also natürlich ist das Quatsch, dass irgendwie eine Vater-Sohn-Beziehung, ich glaube, weiß nicht, ob die davon profitiert oder nicht, aber ich denke, es ist auf jeden Fall ein schönes verbindendes Element. Also bei mir in der Familie ist ja mein Cousin aktiv geworden, ein paar Jahre, nachdem ich aktiv war. Und das ist schon schön, wenn man sich auf Familienfeiern trifft und so. Man hat einfach die Themen, die einen bewegen, gerade wenn man aktiv ist, man entfernt sich ja immer weiter vom Bundesleben oder zumindest nimmt die Priorität ab, weil einfach weniger Teil des Lebens Bundesleben ist. Also wenn man auf dem Haus wohnt, ist ungefähr alles eigene Leben auch Bundesleben und umgekehrt.
Ja.
Und wenn man dann mal irgendwie ausgezogen ist, verheiratet oder in deinem Fall Kinder, dann hat man damit ja auch weniger am Hut. Aber gerade in der Phase, wo das total prägend ist, ist das schön, wenn man irgendwo ist und in der Familie versteht einer, was man eigentlich gerade meint und über was man redet und umgekehrt.
Also ich habe das mit meinem Vater, mein Vater ist nicht korporiert, aber wir sind beide in einem gleichen Verein halt Mitglied und der Vorteil ist, den wir da halt einfach haben, ist, dass wir uns noch regelmäßiger sehen, als nur, wenn ich ihn am Wochenende besuchen würde. Wir haben da auch ein gemeinsames Ziel, an dem wir dann halt auch arbeiten und an einem Strang halt auch ziehen. Und das ist sehr schön. Also ich habe auch immer so die Leute Korpus beneidet, die halt aus so richtigen Korpo-Dynastien halt kommen. Ein Nachbar von mir, ein ehemaliger Nachbar, der ist, glaube ich, die 8. Generation in seiner Familie, die aktiv ist. 8 Generationen, das ist heftig. Und das ist nicht nur ein Einzelfall bei denen im Bund. Es gibt dann noch die Cousins von denen, die seit auch 8 Generationen in deren Linie, in einer anderen Verbindung halt am Ort aktiv sind. Und das bietet dann auch nochmal eine ganz andere Identität. Aber ich habe da auch direkt eine Frage, weil du ja gesagt hast, wenn du ADH lebst, dann ist auch das ADH-Leben praktisch dein Privatleben, die Identifikation, die da stattfindet. Du bist ja in 3 Landsmannschaften aktiv. Wie nimmst du das wahr? Weil du bist ja zum einen ein bisschen Brandy, du bist ein Schwabe aus Karlsruhe, du bist ein Normanne aus Darmstadt. Wie gehst du damit um? Weil du hast ja da praktisch 3 Spots, wo du ein sehr hohes Zugehörigkeitsgefühl hast. Ich kenne es halt nur aus der Perspektive, ich habe halt nur ein Band. Wie machst du das? Also wie investiert bist du dann da? Also kannst du da wirklich bei allen 100% zeigen? Oder ist es so, es war eine Zeit lang mal sehr stark da, dann war ich jetzt da, aber ich habe immer noch meine Identifikation dazu. Wie ist das?
Natürlich ist so, dass die Prägung findet natürlich in erster Linie durch den Erstbund statt. Da ist man da wohnt man auf dem Haus, da ist man am längsten.
Das war nochmal
Soevia Karlsruhe, genau. Tatsächlich habe ich auf keinem der anderen Häuser gewohnt. Also ich bin Überzeugungstäter und nicht erneut durch Zimmer suchen.
Ist auch gesünder und besser für die Figur.
Das stimmt, ja. Wenn ich jedes Mal, wo ich auf ein Haus ziehe, so viel zunehme wie bei meinem Erstbund, ich glaube dann.
Ich habe mal 8 Kilo in 2 Wochen zugenommen, als ich bei den Schwaben in Berlin gewohnt habe.
Respektabel, das waren viele Ötti-Kästen, oder? Die geflossen sind.
Ich muss sagen, bevor wir hier Ötti ganz, ganz böse Schuld oder so zuschieben, es war vor allem das ständige Fastfood-Bestellen, was wir ADH gemacht haben. Also ich bin einmal morgens aus der Dusche raus und dann habe ich in diesen beschlagenen Spiegel geguckt und habe so, was ist mit meinen Augen los? Und dann habe ich dann weggemacht und dann waren die ein bisschen gelblich und dann dachte ich mir, oh fuck.
Zu oft beim Brötchenbaron bestellt.
Genau, das war das Problem. Aber ich habe halt Gemüsedöner zum Beispiel in Berlin entdeckt und das war ja, das ist ein Döner-Konnoisseur. Hat da kein Weg drum geführt.
Ja, nee, also natürlich ist man da am involviertesten oder das ist am prägendsten für einen. Berlin ist natürlich am schwierigsten, weil es einfach jedes Mal eine Reise von 600 Kilometern hin und 600 Kilometern zurück ist.
Redest du da hin oder innerhalb in Berlin, wenn du bummeln gehst?
und das ist natürlich dann schwieriger. Da fährt man einfach seltener hin, gerade nach Ende der aktiven Zeit. Als Aktiver hat man eigentlich eh nichts zu tun, außer seinen Klausuren und wenn man eine Charge hat und dann setzt man sich halt Zug und fährt hoch und wenn man dann mal verheiratet und berufstätig ist, dann kann man sie eben nicht einfach in Zug setzen und sagen, so, jetzt bin ich mal eine Woche weg.
Ja.
aber trotzdem versuche ich bei allen Bünden so aktiv wie möglich zu sein und gerade den persönlichen Kontakt zu pflegen. Also ich denke, jeder Bund hat so seine Ortsgruppen. Also bei uns sind es dann eben die Brandenburg-Südwest-Gruppe. Und da trifft man sich dann auf Geburtstage und eben auf Veranstaltungen anderer Bünde oder lädt eben die, die im nahen Umkreis sind, auf die eigenen Veranstaltungen des Erst- oder Zweitbundes ein. Mhm. Und das hält natürlich das Ganze auch frisch. Und mein Anspruch ist schon, in Bünden, in denen ich bin, irgendwie auch mitzugestalten in dem Rahmen, den ich halt habe. Aber dann nicht nur so ein Mitschwimmer zu sein, zu sagen, auch ist ja ganz cool, wenn man die Strippe um hat, weil dann kann man da, wenn man hochfährt, kostenlos wohnen und freut sich in Coburg mehr Bundesbrüder zu sehen, sondern mein Anspruch ist dann schon, da auch aktiv mitzugestalten.
Ist nicht selbstverständlich, was du da sagst, ne? Also
wahrscheinlich nicht mal bei Leuten, die nur ein Band haben, aber ich bin auch so ein Vereinsmeier, also von Kindesbeinen an, ob jetzt in der Kirchengemeinde oder im Turnverein oder im Gesangsverein, war ich immer vorne mit dabei, weil mir sowas einfach Spaß macht, die Gemeinschaft, die Traditionen, die Feste, die man feiert. Und ich glaube, da habe ich mit den Verbindungen einfach schon was gefunden, wo man sehr, sehr viel davon reinstecken kann und auch wieder zurückkriegt. Das ist ja das Schöne.
Ja, es ist ja keine Einbahnstraße. Es ist auch so ein, glaube ich, so eine Sache, die ich entdeckt habe, ist, wenn du dem Bund gibst, dann wird er auch dir geben.
Definitiv. Also manchmal, ich denke, jeder kennt das, du wirst das auch zur Genüge kennen. Gerade vorhin hatten wir es ja davon, dass du mal jetzt 13 Jahre deinen Bund aufgebaut hast. Und deswegen wird man oft Situationen haben, wo man sich fragt, was mache ich hier eigentlich? Warum investiere ich meine Zeit, mein Geld und meine Energie hier rein und nicht in was anderes? Und dann gibt es wieder Momente, wo man denkt, wow, also im Gegenzug zu dem, was ich jetzt geleistet habe, ist das eigentlich großartig oder vielleicht sogar noch viel großartiger, was ich zurückbekomme. Mhm. Und ich glaube, es muss nur die Bereitschaft da sein, das zu nutzen und das Netzwerk, das man hat, auch irgendwie anzunehmen.
Ja.
Also gerade in anderen Städten, wir schlafen jetzt bei der Burgundia, wo wir uns ja kennengelernt haben und was macht man? Man ruft da an und sagt, hey, ich bin in der Stadt, habt ihr ein Bett frei? Und dann sagen die, ja klar, und dann spendiert man ein Fass Bier und alle sind glücklich.
Naja.
Man hat neue Leute kennengelernt und das ist natürlich ein Moment, wo man denkt, ja cool, dass man die Möglichkeit hat, das zu machen. Man muss es nur wahrnehmen in meinen Augen. Und
ja, das ist, das beobachte ich auch immer häufig bei Aktiven, wo nicht so viel läuft. Die sich dann so ein bisschen beschweren, ja, ist langweilig, ne, sonst wie. Du bist auch selber verantwortlich, wie du dein Leben halt auch gestaltest und wie aktiv du halt auch bist. Also man muss jetzt nicht so auf 180 Häusern so in 6 Monaten sein. Eine Phase hatte ich auch schon mal, wo ich das so gemacht habe. Aber also wenn man seinen Mittelweg findet, dann wird das schon eine sehr, sehr schöne Sache. Und du hast halt immer dein Grundprogramm in deinem Bund und alles, was drüber hinausgeht, dann bist du selber auch dafür verantwortlich, auch wenn es abends halt mal heiß hergeht. Man kann auch einen polnischen machen. Im Fall,
ne? Also man wird halt im schlimmsten Fall geweckt, wenn man auf dem Haus nächtigt. Aber ich denke, das ist einem bewusst. Aber es ist auch unheimlich schön, wie man auch anstecken kann. Also das nehme ich wahr. Also ich bin ja ein unheimlich offener Mensch, der eigentlich kein Blatt vor den Mund nimmt und auch gerne neue Leute kennenlernt.
Aha.
Und es ist dann schön, wenn man als Generation auch andere Bünde mitprägt, so habe ich das zumindest wahrgenommen. Also ich hatte das große, große Glück, dass ich in der Fuchsia war, wir waren 10 Leute, 10 Füchse. Das sind natürlich auch die Möglichkeiten einfach ganz andere, als wenn man da im Sommersemester alleine als Fuchs aktiv wird. Und dann hatten wir die Möglichkeit, viel auf die Beine zu stellen, haben Veranstaltungen, die schon lange tot geglaubt waren, wieder aufleben lassen, ob jetzt irgendwelche Bälle, die seit 20 Jahren nicht mehr stattgefunden haben, oder irgendwelche Stammtische und Ausfahrten, die einfach lange ausgefallen sind, weil es zwischendurch auch bei uns mau war, aktiven technisch. Und jetzt hat sich das alles wieder etabliert. Es gibt die ersten Generationen, die zum Beispiel kein Weihnachtsfest ohne Ball bei uns kennen. Das heißt, würde ich als etabliert bezeichnen. Und jetzt kommen andere Bühnen und sagen, hey, könnt ihr uns mal einen Tanzkurs geben? Wir haben in der Zwischenzeit die Couleurdamen wieder eingeführt, beziehungsweise durch Bälle, Partys etc. kamen natürlich Mädels. Und die hatten auch irgendwie Bock, irgendwie mitzumischen. Und was macht man, wenn man kein Gemischtbund ist? Man greift auf Altbewährtes zurück und das waren in dem Fall die Couleurdamen und jetzt haben wir wieder Couleurdamen. Couleurdamen heißt, bei der Keile, wenn der Typ mit der Freundin kommt, oh cool, hier sind auch Mädels, ich hänge nicht nur mit irgendwelchen komischen Informatikern rum. Das wird dann irgendwann zum Selbstläufer und da schauen natürlich andere Bünde drauf und sagen, hey, cool.
Gibt ihr denen auch eine Schleife dann? Oder?
Unsere Couleur-Damen bekommen eine Schleife und unsere Bundesschwestern kriegen eine Schleife oder einen Zipfel. Das können sie sich frei raussuchen. Und das halte ich auch für essentiell. Da gibt es ja Verfechter von, nee, wir sind Männerbund, das hat hier nichts zu suchen. Ich glaube, dass gerade die Familiarität, also das Familiäre in den Bünden, das gibt unheimlich viel. Und die Zeiten, wo Frauchen aufs Haus kommt, einen Kuchen backt und den Rest des Wochenendes nicht gebraucht wird, die sind in meinen Augen zum Glück rum. Mhm. Und dann muss man aber irgendwie gucken, wie man seine Bünde so gestaltet, dass die auch für Ahas, die Familie haben und Frauen haben, attraktiv sind. Weil wenn Frau sagt, nein, du gehst heute nicht auf die Kneipe, dann geht er nicht auf die Kneipe. Das ist immer so.
Ja, ja,
oder in den meisten Fällen. Und wenn man dann eine funktionierende Bundesfamilie hat, wo sie sagt, hey, super, du gehst auf Kneipe, ich gehe mit den Mädels, die ich schon ewig nicht mehr gesehen habe, Cocktails trinken und danach fahren wir zusammen wieder nach Hause, dann haben alle gewonnen.
Ja. Ja, also diese Tradition der Couleur-Damen, die sind bei uns eigentlich auch verankert. Und ich hatte letztes Jahr auf dem Stiftungsfest noch eine schöne Situation, dass dann da eine Frau von einem alten Herrn mir dann ganz stolz noch ihre Couleur-Damen-Schleife aus den 60ern gezeigt hat und gesagt hat, so, ja, ich bin auch hier Couleur-Dame, ich gehöre auch irgendwo dazu. Ich sage, natürlich gehörst du dazu, sehr schön. Diese Identifikation, die sie mit meinem Bund dann halt auch hat dadurch, ist halt unschlagbar. Also da habt ihr, glaube ich, wirklich was sehr, sehr, sehr Gutes wieder reaktiviert. Ich glaube, das hatte ich auch schon in der Sendung mit Finn und Paul Ehrenburg gesagt, Mahatma Gandhi hat ja mal gesagt, sei der Bundesbruder, den du dir wünschst. Und das sollte, glaube ich, auch ein Motto für viele einfach sein, dass du selber das in die Hand nimmst, was du gerne bei deinem Bund halt erleben möchtest.
Auf jeden Fall. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das ansteckt im Bund, wenn man selber was auf die Beine stellt und Leute mitziehen und dann sehen, hey, Sachen, die sich vorgenommen werden, die können auch umgesetzt werden, dann bringen sich automatisch mehr Leute ein. Das ist vollkommen illusorisch zu denken, dass dann auf einmal du da nur Alphas hast, die alle tolle Ideen haben und alle Ideen auch umsetzen. Das braucht sie aber auch gar nicht. Aber manchen muss das vielleicht so ein bisschen rausgekitzelt werden. Die trauen sich erst nicht und denken, wenn die Idee nicht gut ankommt, was mache ich dann? Und die müssen halt lernen, dass man
wichtig ist, weinen und sich zurückziehen und sofort beim kleinsten Widerstand aufgeben.
Das auf jeden Fall. Das haben meine Bünde mir auch beigebracht.
Ja. Ich habe vorher sonst noch mal Sachen durchgezogen. Das war sehr unangenehm und nein, Spaß beiseite. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das sind sehr, sehr gute, weise Worte, die du da sagst. Wenn du einen tollen Bund haben möchtest, dann musst du selber daran wirken und Leute anstecken, wie du es gesagt hast, sich zu beteiligen. Matteo, dann lass uns doch ein bisschen über deine Tätigkeit und den Werdegang als Architekt sprechen. Was hat dich denn dazu inspiriert, Architekt zu werden? Und welche Rolle spielte dabei zum Beispiel im Hintergrund deine Mitgliedschaft in den Landsmannschaften?
Also tatsächlich interessiere ich mich schon, seit ich denken kann, für Architektur. Ich bin ja Halbitaliener und dementsprechend auch viel in Italien schon als Kind unterwegs gewesen und da konfrontiert mit Architektur aus allen möglichen Jahrhunderten. Und
welche Stadt, wenn ich fragen darf, was hat dich da am meisten geprägt?
Tatsächlich am Lago Maggiore. Da kommt meine Mutter her, auch wenn sie gebürtige Mailänderin ist.
Aus Mailand?
Ja.
Mega cool.
Sehr schöne Stadt, ja.
Meine Frau, ihre Mutter, ist ein uneheliches Kind von einem Schweizer Bildhauer, der aus der Vela-Familie kommt. Und die Vela haben den Verismus im 19. Jahrhundert erfunden, diese ultra-realistischen Marmorplastiken. Und die haben am Mailänder Dom in dem 19. Jahrhundert, wo er ja primär ja weitergebaut worden ist, Plastiken geschaffen, die bis heute da stehen. Also, ja.
Ja, muss ich nächstes Mal, wenn ich dort bin, auf jeden Fall drauf achten. Also Mailänder Dom ist auf jeden Fall einer der Höhepunkte in Mailand. Und ja, über ganz Italien hinweg eben immer wieder alles Mögliche angeschaut, auch in Deutschland. Und eigentlich so mit diesem Interesse für Architektur und Altbau, Schlösser, Kirchen, Gutshöfe, alles Mögliche, Altstädte, wuchs dann natürlich auch der Wunsch, nicht nur sich dafür zu interessieren und das mal irgendwie immer anzuschauen, sondern da, wir sind wieder beim Thema, aktiv mitzugestalten. Und so hat sich das dann rauskristallisiert, dass ich Architektur studieren will und habe dann auch tatsächlich, als ich mein Abitur gemacht habe, war ich noch 17. Dann bin ich zwischen Abi und Einschreibung an der Uni bin ich 18 geworden und habe dann Architektur studiert, fast
in Regelschulzeit. Jetzt bist du 19, oder?
Jetzt bin ich 19, genau. Und hab das dann durchgezogen. Hab tatsächlich nach dem Bachelor nicht weitergemacht, weil ich eigentlich erstmal Erfahrung sammeln wollte und habe dann gemerkt, dass das ganze Thema Architektur im Studium sehr, sehr stark auf Wettbewerber ausgelegt ist, sehr stark, dass.
Du meinst Ausschreibungen oder?
Nee, also ich sag mal, der realistische Teil ist ja, ein Bauherr kommt zu dir und sagt, ah, ich würde gerne ein Haus bauen oder einen Anbau oder irgendwas. Und der geringste Teil sind ja Wettbewerber, also keine Ahnung, zum Beispiel die Elbphilharmonie. Das ist was, da wird ausgeschrieben, also ja, so meinst du Ausschreibung, ja. Also das wird ausgeschrieben und dann bewirbt man sich und das ist eine Heidenarbeit, damit kannst du dich die großen Fische angeln, BER, Elbphilharmonie, irgendwelche Museen in der Schweiz, aber mir taugt das nicht. Also das ist nicht meine Welt und das sind auch nicht meine Bauten und ich gehe mehr in Richtung entweder eine Nummer kleiner, also Einfamilienhäuser, Hotels etc., Kindergärten oder eben ganz viel Altbau, Sanierung, Denkmal. Das ist mehr so mein Steckenpferd.
Okay.
Denk auch über das Interesse, das sich als Kind schon gezeigt hat. Und habe dann den Master nicht mehr gemacht und bin jetzt gerade dabei, sozusagen zu arbeiten und mich fortzubilden. Und dann werde ich in der Kammer aufgenommen nach einer gewissen Zeit an Berufserfahrung. Und kann jedem, der das macht, irgendwie auch nur empfehlen, irgendwie sich da auch zwischen seinen Master- und Bachelor-Studiengängen umzuschauen, was es noch so gibt. Und auch zu schauen, ob überhaupt dieses klassische Bachelor-Master überhaupt passt. Oder ob man sagt, hey, ich orientiere mich in eine gewisse Richtung. Oder ich möchte mich davor oder danach irgendwie noch mal anders weiterbilden.
Was mich da direkt auch interessiert, also im Kontext zu dem, was du gerade gesagt hast, ich bin ein Riesenfan von Tado Ando.
Mhm.
Und Tado Ando hat ja keine Architektur studiert,
richtig,
ist Pritzker-Preisträger.
Ja.
Ist das heute eine realistische Karriere?
Nein. Also, ich möchte niemanden, der hier jetzt zuhört und Architektur studiert oder das vorhat, desillusionieren. Aber es sind einfach so viele Vorschriften. Du bist nicht vorlageberechtigt. Die Vorschriften werden immer strenger und immer mehr, dass das, also dieses Autodidaktische, ich habe die Befürchtung, dass die Zeiten für Architektur, was das angeht, leider rum sind. Auch wenn da großartige Architekten bei rumgekommen sind. Ich glaube, da müsste man dann mehr in die Richtung Kunst gehen.
Mhm. Ja, es ist spannend. Also ich bin auch persönlich sehr Architektur interessiert. Also mein Haus, wo wir jetzt auch gerade hier aufnehmen, ist ja auch ein Architektenhaus, was man ja auch von der Form halt auch alleine sieht. Und es ist ja so ein Stil, der in den 80er Jahren viel stark verwendet worden ist. Das Coole ist, ich wohne hier bei Düsseldorf in einem kleinen Ort und die Kindergärtnerin von meinem Sohn ist die Enkeltochter von dem Architekten, der Hochdahl gebaut hat.
Mhm.
Und das ist ja eine sehr funktionale Architektur. Es ist ja, denke ich mal, eine Weiterentwicklung des neuen Wohnens rein auf Less is More, also praktisch also eine Fortsetzung der Ideen, die in den 20er, 30er Jahren entwickelt worden ist. Um da jetzt mal die Brücke zu schlagen, wie würdest du deinen Architekturstil beschreiben? Weil du hast ja gesagt, du bist ja halb Italiener, du fandest immer ja diese klassizistische Architektur ja anscheinend sehr schön, die ja in Italien sehr stark verbreitet ist. In Deutschland haben wir ja leider ein sehr karges, funktionales Bauen. Wo siehst du denn da so deine Position, wo siehst du deine Einflüsse?
Also ich sehe mich eher, und das zeigt auch meine bisherige Berufserfahrung, eher beim Thema denkmalgerechtes Bauen, Altbausanierung und eben auch Anbauten, was ja einfach ein Thema ist bei Gebäuden, die entweder nicht mehr den aktuellen Bedürfnissen entsprechen, entweder als Wohngebäude oder als Bürogebäude. Und da einfach mit einer gewissen Art mit dem Bestand umzugehen. Also ich bin zum Beispiel auch kein Freund davon, das stelle ich gerade im Korpowesen immer wieder fest, weil man es da halt hat. Viele haben ja Nachkriegsbauten. Wir sind auch ausgebombt worden in Karlsruhe und Berlin und Darmstadt.
Mhm.
Und dieses Thema, ein Haus einfach in Würde altern lassen. Also diejenigen, die eine Altbauvilla haben, die haben die nur, weil dann nicht 60 Jahre später alles rausgerissen wurde. Und dann man meinte, man muss jetzt den Krempel der 60er einbauen.
Mhm.
Und wir haben jetzt eben Häuser, die jetzt 60 Jahre alt sind.
Mhm.
Und dann fängt man jetzt natürlich an, oh, reißt man den Krempel raus und macht man da irgendwas hin, um das irgendwie aussehen zu lassen wie noch was. Und da bin ich ein Verfechter von, wenn das jetzt nicht irgendwie gar nichts ist, also Linoleum und Deckenstrahler, ein Haus einfach in dem Stil, in dem es gebaut ist, in Würde altern zu lassen, natürlich Anpassungen vorzunehmen, wenn die Bedürfnisse nicht mehr passen. Ja. Aber ansonsten wird das meiner Meinung nach nichts. Und da würde ich mich sehen, eher zu sagen, ich bin Vermittler zwischen neu und alt, okay, und den Bedürfnissen von heute und der ursprünglichen Idee, die ein Architekt mal in ein Gebäude hat reinfließen lassen. Also ich meine, hier bei euch sieht man ja auch im Haus, das ist ganz eindeutig die Architektursprache der 80er, aber ich finde sie unheimlich schön, mhm, und habe das Gefühl, dass hier auch behutsam mit umgegangen wurde und nicht auf Gedeih und Verderb dann mal vor 5 Jahren versucht wurde, hier ein modernes Haus draus zu machen.
Ja, absolut. Da bin ich auch sehr froh drüber. Ich bin ein sehr großer Architekturfan und ich habe mich, also ich bin ja auch so ein bisschen künstlerisch angehaucht. Ich habe auch viel gemalt und ich hatte auch Ausstellungen und man fängt sich halt auch mit Architektur an zu beschäftigen. Ich bin Fan von Le Corbusier zum Beispiel. Also wenn ich zum Beispiel so einen Brutalismusbau von Le Corbusier sehe, wie zum Beispiel den es da in Berlin gibt, dann schlägt mein Herz höher, weil ich einfach das Warum dahinter durch meine intensive Auseinandersetzung so auch verstehe, was er da gemacht hat, also beziehungsweise laienhaft nachvollziehen kann. Ich finde Bauhaus total toll. Das ist ein Stil, den ich sehr, sehr schön finde. Und ich habe so ein bisschen mit der Zeit den Brutalismus lieben gelernt, wenn ich ehrlich bin. Wir haben ja hier in Hochdahl, wo wir gerade aufnehmen, wir haben eine Böhmkirche hier vom Pritzker-Preisträger Böhm. Ja. Und das ist auch ein Betonbunker, wenn man das mal so ganz trocken sagt. Ich war da mit Nikodemus Schnabel, nachdem ich ihn damals abgeholt hatte vom Bahnhof, sind wir dann noch hingefahren, weil ich ihm das zeigen wollte. Und wie stehst du denn da als Architekt dazu? Weil irgendwie ist so dieser Brutalismus, diese funktionale Bauweise des 20. Jahrhunderts so ein ziemlich starker Imperativ, glaube ich, in der Architektur. Wie stehst du A zu Brutalismus und B, wo siehst du die Zukunft des Bauens? Also gehen wir wieder dahin, dass Menschen auch, die jetzt sich nicht mit Architektur beschäftigen, sagen, das ist schön, was ich da gerade sehe, oder muss ich mich erstmal in Architekturtheorie einarbeiten, um das Warum halt zu verstehen und nachvollziehen?
Ja, ich würde sagen, da bin ich irgendwie zwiegespalten. Also es ist immer ein bisschen so, dass man das einerseits aus Architektensicht sieht und als Architekt durch die Brille des Architekten. Mhm. Und auf der anderen Seite sieht man das als normaler Bürger, sag ich mal. Und auf einer intellektuellen Ebene ist Brutalismus total spannend. Also ich finde, man sieht ja auch dann viele Dinge, wo man denkt, da passt alles vorne und hinten, irgendwelche Maßregeln, die sich da irgendwo immer wieder finden. Und das war auch einfach revolutionär. Ich finde, das muss man da absolut auch sehen, dass das einfach was Innovatives war. Man hat mal was ganz anderes gemacht. Und ich glaube, davon lebt unsere Welt irgendwo auch. Ja. Dass man sowohl Altbewährtes irgendwie behält, aber gleichzeitig auch Neues wagt. Und ich verstehe aber auch, dass Leute das nicht als schön empfinden. Also es ist ja unheimlich kalt und abschreckend. Und hat nichts von dem, was man im klassischen Sinne als schön empfindet. Und deswegen finde ich, wäre es schön, wenn Leute, die sowas nicht als schön empfinden, sich damit auseinandersetzen. Und gleichzeitig verstehe ich auch, dass man sagt, manche Dinge passen einfach nicht mehr. Die müssen dann auch irgendwo weg. Mhm. Ich zum Beispiel fand es total schade, als der Palast der Republik in Berlin abgerissen wurde. Das war architektonisch ein riesentolles Bauwerk aus meiner Sicht, auch wenn viele das als hässlichen grauen Kasten empfunden haben.
Ein Zeuge seiner Epoche halt.
Genau, richtig. Gebäude sind auch immer Zeitzeugen. Und ich persönlich verstehe den Ansatz, dass man sagt, man möchte dieses Bild mit dem Berliner Stadtschloss wieder aufleben lassen. Man möchte da wieder ein Ensemble schaffen. Mhm. Und finde, aber eigentlich ist es unehrlich. Ich habe einen Betonbau, der eine Fassade aufgeklebt hat und habe einen wahren Zeitzeugen weggeräumt, bestimmt auch aus politischen Gründen, das möchte ja niemand mehr da stehen haben. Mhm. Und verstehe, wie gesagt, das Verlangen nach etwas Schönem und gleichzeitig finde ich, auf intellektueller Seite kann man das eigentlich nicht befürworten, da so eine Rekonstruktion, die auch nicht mal eine echte Rekonstruktion ist, sondern eigentlich nur ein Bild verschafft von etwas, was es schon gar nicht mehr gibt.
Ja, vor allem muss man da aufpassen, dass man dann die Sozialdemokraten von den Balkonen fernhält, weil sonst werden da wieder Republiken ausgerufen.
Ja, solange nur Republiken ausgerufen werden und nicht wie in Prag Leute aus dem Fenster stürzen, dann ist ja
Ja gut, da waren ja zum Glück Heuballen unten und den Leuten ist es ja auch hinterher gut gegangen. Da waren vielleicht dann 30 Jahre Krieg hinterher, aber der ist ja auch irgendwann vorbeigegangen.
Eben.
In Münster übrigens dann auch beendet worden, auch gar nicht weit von der Stelle hier, wo wir jetzt gerade sind, geografisch betrachtet. Aber das ist ein guter Standpunkt. Ich meine, gut, das Berliner Stadtschloss und der Palast der Republik, das ist ja auch jetzt ein sehr politisches Beispiel, was wir da im öffentlichen Raum haben. In Polen ist es zum Beispiel so, da habe ich von meiner Mutter erfahren, also meine Mutter ist keine Polin oder so, sondern die hat das selber gelesen. Ich habe leider jetzt nicht die Faktenchecker von Facebook angerufen und gucken, wie, um das zu verifizieren. Aber dort ist es so, wenn in den Städten jetzt ein, sagen wir mal, ein Brutalismusbau baufällig wird, abgerissen werden wird oder muss, oder eine Restauration durchgeführt wird, dass das Ganze in einem Stil von Vorbrutalismus wieder hochgezogen wird. Also, dass es eine wesentlich verziertere Fassade hat, dass es aussieht wie Jugendstil, ähnlich Anfang des 20. Jahrhunderts, so kurz bevor halt Expressionismus stattgefunden hat. Wie stehst du da als Architekt zu?
Also, Rekonstruktion im Allgemeinen bin ich kein Freund von, im Sinne von, wenn es das Gebäude nicht mehr gibt, dann gibt es es nicht mehr. Und entweder was ganz Interessantes, füllt man die Lücke mit was dem Ganzen irgendwie ähnelt, wieder das Thema Ensemble, also gerade auf Marktplätzen oder so, will man ja einfach ein stimmiges Bild haben und nicht irgendwie einen Bau, der da für sich alleine steht und da gar nicht hinpasst. Da bin ich ein großer Freund davon zu sagen, man achtet auf die Umgebung, man geht respektvoll mit den Bauten, die außen rum stehen, um Rathäusern, Kirchen, Bürgerhäuser etc. Aber man versucht jetzt nicht hier so Disneyland-mäßig ein Idyll aufzubauen, das es überhaupt nicht gibt. Also zu unserer Geschichte gehört, dass es Krieg und Zerstörung gab und zu unserer Geschichte gehört der Brutalismus und zu unserer Geschichte gehört auch das Heute und Jetzt. Und dieses Heute und Jetzt auszublenden, da bin ich auf jedweder Ebene kein Freund von, weil ich finde, das ist im Bauen eigentlich nur das, was man leider oft irgendwie in irgendwelchen auf Verbindungshäusern sieht, diese Kaiserreichsromantik. Das finde ich irgendwie fehl am Platz. Und da dann zu sagen, ach, auf unserem Marktplatz ist nie was passiert, hier war schon immer alles gut, das finde ich unehrlich. Das finde ich genauso unehrlich, wie Denkmäler abzureißen, anstatt über irgendwas zu informieren.
Das ist spannend.
Ja, das ist einfach kein Umgang mit Geschichte in meinen Augen.
Ist schwierig. Das mit den Denkmälern ist ein super spannender Punkt. Und zwar ein Bundesbruder von mir, der auch der Taufpate meiner Tochter ist, der ist der Nachkomme von Gustav Nachtigall, also dem Afrika-Forscher, der dort erste größere Expeditionen im Auftrag von Bismarck in den 1880ern in Afrika durchgeführt hat. Und es gibt in Deutschland sehr, sehr viele Nachtigallstraßen. Es gibt Nachtigall-Denkmäler und die werden jetzt entweder umbenannt, die werden demontiert. Das ist ja genau das, was du ja gerade gesagt hast, diese Cancel Culture, die sich dann auch da durchsetzt, anstatt dass man aufklärt und sagt, dieses Denkmal wurde in einer Epoche aufgebaut oder errichtet, wo ein anderer Umgang mit einer kollektiven Geschichte halt stattgefunden hat.
Ja, genau das. Und ich würde mir öfter einen ehrlicheren Umgang mit so Dingen wünschen, anstatt sie zu verbannen, weil verbannen und ignorieren ist immer einfacher als umgehen mit Sachen. Und da finde ich, zum Beispiel in Karlsruhe wird da gut mit umgegangen. Also beispielsweise haben wir eine Treitschke-Straße, die ist halt im Kaiserreich benannt worden.
Aber es ist ja ein Historiker, der Heinrich von Treitschke.
Und da wird halt einfach dann informiert, dass er halt auch für seine Zeit recht antisemitisch war. Ich habe mich damit jetzt nicht tiefer befasst. Vielleicht sollte ich das mal. Aber ich
gerne den Aufsatz dann nachreichen. Den kann man dann bei Instagram dann beziehen bei uns.
Sehr gut. wir haben auch einen Bildungsauftrag.
Ja, definitiv.
Und das finde ich persönlich viel besser. Natürlich gibt es für alles Grenzen. Gewisse Denkmäler baut man ab, Punkt. Aber mir ist es im Moment zu sehr eine Cancel Culture tatsächlich, ja.
Ja, ja, es ist, ist eine sehr interessante Sache. Mein Urgroßvater, der ist auch Architekt gewesen, der hat in den 30er Jahren sozusagen seine Karriere begonnen und der hat unter Karl Wach und Heinrich Roskotten, also der war dort leitender Angestellter und der hat die Bauten von denen mit begleitet. Der hat dieses neue Wohnen damals mit umgesetzt, also diese Wohnphilosophie, die ja praktisch dieses Funktionale in den Vordergrund setzt, wie das Bauhaus mit dem Bauprojekt, glaube ich, von 26, das Haus auf dem Hügel, oder wie hieß das nochmal, in dem Stil halt zu wohnen. Es hat ja wirklich vieles verändert. Das ist ja, heute ist das so, es ist selbstverständlich für uns, was du eben gesagt hattest, aber im Vergleich zu dem, wie wurde vorher gebaut und gewohnt, zu dem, wie ab dann gebaut und gewohnt wurden, war es ja wirklich ein, also ein Paradigmenwechsel, der dort stattgefunden hat. Und ich schreibe ja auch meine Doktorarbeit über meinen Urgroßonkel und der war ja an der Kunstgewerbeschule in Düsseldorf, damals ist er ausgebildet worden. Der hat unter anderem die Zeit von Peter Behrens war ja mit dabei und der hat Kunst am Bau als auch hauptsächlich gemacht. Also wenn man zum Beispiel im Museum Kunstpalast in Düsseldorf ist, die beiden badenden Plastiken direkt neben dem Hauptbrunnen, die sind zum Beispiel von ihm. Und er war auch ein Freund vom frühen Arno Breker, also ein Intimfreund. Und er hat auch viel für Wilhelm Kreis halt mit umgesetzt. Wilhelm Kreis hat zum Beispiel eines der ersten Bürohochhäuser Deutschlands gebaut. Das ist das Wilhelm-Marx-Haus in Düsseldorf an der Heinrich-Heine-Allee. Witzige ist, Wilhelm Marx selber ist KV gewesen und Kreis war selber auch aktiv. Leider weiß ich nicht, wo, kann ich nachgewiesen werden. Und dieser Wilhelm Kreis hat das Burschenschaftsdenkmal gebaut in Eisenach zum Beispiel. Und das ist auch eine sehr, sehr kontroverse Person, weil Wilhelm Kreis am Ende auch der Präsident der Reichskammer der Bildenden Künste von 43 bis 45 war. Nach dem Krieg hat er natürlich, wie viele ehemalige NS-Funktionäre, seine Karriere fortgesetzt. Wie betrachtest du das denn als Architekt? Also wie soll mit solchen Personen umgegangen werden? Wie soll mit solchen Bauten umgegangen werden? Soll man die dann demontieren, umbauen oder soll man die lassen? Soll man aufklären? Was ist so dein Gedankengang dazu?
Ich glaube, die Frage der Person stellt sich heute nicht mehr. ich kann das auch nicht beurteilen, weil ich einfach in einer ganz anderen Zeit groß geworden bin. Ich halte mich da immer so ein bisschen an ein Zitat von Adenauer, ich kann kein schmutziges Wasser austauschen, wenn ich kein sauberes zur Verfügung habe. Mhm. Und irgendwie muss das ja vorangehen. Aber wie gesagt, die Frage muss ja zum Glück von uns heute nicht mehr beantwortet werden. Was die Bauten angeht, finde ich das immer ein bisschen paradox, dass es dann irgendwie von bösen Bauten oder von Nazi-Bauten die Rede ist. Mhm. Weil was ist ein Nazi-Bau? Also ein Haus ist in erster Linie mal ein Haus. Ein Haus hat keine politische Gesinnung und ein Haus hat keinen Auftrag in dem Sinne. Und deswegen finde ich auch da, dass über die Geschichte eines Gebäudes informiert werden kann und soll und über den Werdegang eines Gebäudes. Ich meine, wie viele Gebäude, die in irgendwelchen Städten stehen, waren mal furchtbare Folteranstalten oder eben Kerker oder was weiß ich, in denen furchtbare Dinge geschehen sind oder entschieden worden. Aber dann müsste ich ja eigentlich im Turnus von 50 Jahren alle Gebäude abreißen, weil immer irgendwo.
Ist gut für die Konjunktur bei den Architekten eigentlich.
Das stimmt, ja. Also die beim Thema Nachhaltigkeit wird es dann ein bisschen schlechter ausfallen, die Bilanz. Aber wir hätten auf jeden Fall gut zu tun.
Weniger Beton einfach benutzen. Pappe.
Ja, wir können ein bisschen bauen wie in Amerika, dann, dann kann man einmal mit dem Laubbläser alles wegboosten.
Ja, Gott. Obwohl ich auch gelernt habe in Amerika, weil ich mich auch gefragt habe, also ich habe als Kind und als Jugendlicher sehr viel Urlaub in Massachusetts verbracht, in Cape Cod. Und da sind ja viele Holzbauten. Aber da habe ich auch gelernt, wenn man sein Holzhaus pflegt und regelmäßig Sachen erneuert, dann leben die Dinger genauso 500 Jahre wie ein Steinhaus. Ist halt pflegebedürftig. Ja. Aber da kommen wir mal auf einen anderen Punkt. Und zwar, wie gehst denn du damit um als Architekt mit den Herausforderungen in der Balance zwischen Kreativität und den Anforderungen des Bauherrn? Also ich habe das auch ein paar Mal gesehen. Der Architekt hat ja dann immer ein richtig geiles Konzept. Und am Ende wird das dann ganz, ganz, ganz runter reduziert, was dann am Ende gebaut wird, weil der Bauherr das nicht mitmachen möchte. Wie gehst du damit um? Kriegst du da einen Hals? Wirst du da wütend? Bleibst du einfach professionell ruhig?
Ich glaube, man braucht eine gewisse Ruhe und Professionalität, um da nicht jedes Mal an die Decke zu gehen. Also es gibt ja viele Bauherren, die das möchten. Letztendlich ist am Ende immer das Geld die Frage. Mhm. Und ich bin der Meinung, man kriegt gute Architektur auch budgetfreundlich hin. Natürlich geht nicht alles. Aber wenn man den Leuten auch einen Sinn für Architektur vermittelt. Ich glaube, da ist oft der Bruch, weil die Architekten, die gute Architektur machen, sind oft auch, und das muss ich auch selber zugeben, dass das in unserem Metier ein gängiges Problem ist, einfach abgehoben. Die holen die Leute nicht da ab, wo die Leute sind. Und dann haben die Leute kein Verständnis für das, was der Architekt da jetzt eigentlich treiben möchte. Mhm. Und dann sagen die, nee, brauche ich nicht. Warum? Also, und das ist ja vollkommen verständlich, weil die Leute geben ihr Geld für diese Dinge aus.
Ja.
Und das, denke ich, ist ein Thema, womit wir in unserem Büro gut vorankommen, weil wir eigentlich immer das Gefühl haben, oder wir versuchen immer das Gefühl zu vermitteln, und die Resonanz zeigt, dass das auch funktioniert, dass die Bauherren mit uns bauen und nicht wir für die Bauherren bauen.
Mhm.
Und ich glaube, damit holt man die Leute ab und kann dann auch gemeinsam Architektur machen, mhm. auch wenn natürlich in manchen Fällen was sehr Unbefriedigendes bei rauskommt, wo man denkt, ja, also eigentlich hast du hier jetzt nur einen Bauantrag gemacht und da steht halt ein Haus mit ja. Dach und Fenstern, aber Architektur ist das nicht. Aber da muss man eben auch mit zurechtkommen. Also muss sagen, ich habe lieber solche Fälle zwischendrin, als mich mit Wettbewerben, um meinen Schlaf zu bringen
ja.
und dann irgendwelche Projekte zu bauen, die nicht mein Ding sind.
Ja, absolut. Aber das ist ja auch so ein Punkt dieser Selbstbehauptung, die du ja gerade angesprochen hast. Wo kommt der Verbindungsstudent in dir durch? Also jemand, der 7 Partien geschlagen hat, der sich behaupten kann, wenn du spürst, in der Teamarbeit, im Netzwerk oder halt auch in den Verhandlungen, muss ich jetzt loslegen, kommt da der Verbindungsstudent bei dir hervor?
Definitiv. Ich meine, die Bünde prägen einen ja unheimlich und man lernt unheimlich viel. Und das halt in jungen Jahren. Also wie viele Leute machen ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwelche Softskill-Seminare, Fortbildungen für Führungskräfte und so weiter. Und mhm. das sind alles Sachen, die lernt man automatisch in einem aktiven Leben. Und je aktiver man ist, desto mehr lernt man. Man lernt, seine Meinung zu sagen. Man lernt, seine Meinung so rüberzubringen, dass sie verstanden wird und möglichst angenommen. Man lernt als Charge irgendwie eine Führungsverantwortung zu übernehmen und die Leute mitzunehmen und nicht zu überrollen.
Ja.
Man lernt als Charge nicht nur die Aktiven und die Füchse mitzunehmen, die sozusagen in Anführungszeichen unter einem stehen, sondern man lernt auch die Altherrenschaft als Geldgeber mitzunehmen, zu begeistern und
Stakeholder-Management
praktisch, ne? Richtig. Und ich würde sagen, das sind Sachen, die haben unheimlich viel gebracht, dass ich viele Dinge nicht neu lernen musste als Berufseinsteiger damals. Und genauso natürlich freies Reden, irgendwie eine gewisse soziale Intelligenz, die man einfach in vielen Situationen lernt, die man im Lauf eines aktiven ja. Lebens hat. Ich denke, das wird dir nicht anders gehen. Du wirst vollkommen geschulter aus deiner aktiven Zeit rausgegangen sein im Vergleich zu, als wenn du es nicht gehabt hättest.
Absolut. Das ist auch so ein Punkt, diese emotionale Intelligenz, die du da drin hast, die du auch in den Verbindungen vor allem auch kennenlernst, weil du mit vielen schwierigen Menschen auch manchmal zu tun hast, ist auch etwas, was ich im Berufsleben selber beobachtet habe. Es ist so, ich hatte jetzt auch mal eine Situation, wir hatten den Kunden dort. Ich bin ja, wie gesagt, in der Personalberatung ja auch tätig und Kunde war nicht so begeistert. Und ich habe auch gemerkt in dem Moment so, jetzt nochmal nachzuverhandeln, ist gar nicht so schlau. Lass mal lieber jemand Neues finden. Mein Kollege, der halt nicht verbindungsgeprägt ist, fing dann an, ja, ne? Also das ist auch etwas, wo ich sage, das nehmen wir beide mit. Und ich muss auch sagen, jetzt so, wo ich auch nochmal eine Lanze schlagen, also brechen kann, also auch für das Verbindungswesen mit diesen Soft Skills, die wir ja lernen im Alltag. Wir sagen ja immer, das müssen ja die Kollegen auch erstmal im Berufsleben lernen, ja, im Doing. Aber diese ganzen Fortbildungen, die es manchmal gibt, die bringen einen auch jetzt nicht so weiter, muss ich sagen. Also das ist der, glaube ich, haben wir als Verbindungsstudenten wirklich ein First Mover Advantage, wenn wir da ins Berufsleben halt reinkommen, weil wir da halt wirklich schon geprüft ins Getummel reinkommen und du wirklich Kollegen, wo du am Anfang vielleicht denkst, so, boah, heftig, dann merkst du, gut, dem fehlt eigentlich so die Verbindungsprägung. Lass mal vorbeiziehen.
Ja, das auf jeden Fall. Das Schöne ist, in Karlsruhe haben ein alter Herr von unserer Verbindung, von der Suevia, und ein alter Herr der Landsmannschaft Simbre Fidelitas, die haben eine Stiftung gegründet und das ist die Stiftung Wissen und Kompetenzen und die gibt es tatsächlich schon seit langem und da kann sich jeder bewerben. Und natürlich ist es so, dass unter Umständen die jungen Aktiven da etwas leichter reinkommen. Mhm. Und da ist es so, da gibt es dann eben diese Seminare und das sind aber oft selber auch CCler oder aus anderen Dachverbänden Leute mit viel Berufserfahrung. Mhm. Und die wissen natürlich, was sind im Moment die Lebensrealitäten der Aktiven und wissen durchaus, wie sie dann ein Seminar so gestalten, dass du das direkt im aktiven Leben anwenden kannst. Und das finde ich großartig, weil, wie du sagst, diese ganzen Fortbildungen, das sind halt theoretische Situationen, dann hast du das mal gehört. Eventuell kommst du 2, 3, 4 Jahre später oder nie in die Situation und dann bringt dir das überhaupt nichts. Weil bis dahin hast du es vergessen.
Ja.
Und das Beste ist ja immer Learning by Doing. Und diese Kombination aus Soft-Skill-Vorbereitung, für die man sogar Punkte kriegt an der Uni, also Credit Points, was damals natürlich dann eine Motivation war, zu sagen, ich lerne was und ich habe noch was für die Uni getan.
Ja.
Und dem aktiven Leben nach diesen Seminaren, das hat einfach so geschult und ich glaube, es ist ein bisschen wie spielerisch das ganze Lernen, bevor man aktiv im Berufsleben steht. Und das halte ich für einen der größten Vorteile, wenn man jetzt sozusagen eine Pro- und Kontraliste machen sollte, den Verbindungen einfach haben, weil die Bünde haben die Struktur, die auch viele Unternehmen haben, eine flachere Hierarchie, aber es gibt eine Hierarchie, es gibt Sitzungen, Konvente, es gibt gewisse Arten, wie man Rechnungen einzureichen hat, es gibt Termine, es gibt Fristen.
Ja, wir werden da gut vorbereitet
auf jeden Fall. Richtig, und das halte ich auf jeden Fall für einen Riesenvorteil und da habe ich, glaube ich, vieles gelernt, auch wenn ich einer derer war, die man eher zusammen stutzen musste. Es gibt ja manche, die muss man aus sich rausholen. Ich war da eher ein Kandidat, der zu laut und zu hervorpreschend war und vielleicht auch mal jemanden überrollt hat. Und da bin ich unheimlich dankbar für, dass ich da auch mal in die Schranken gewiesen wurde als 18-, 19-, 20-Jähriger.
Der 7. Oktober 2023 hat in Israel alles verändert. Heute möchten wir euch auf eine besondere und dringende Situation aufmerksam machen. Vor kurzem war Farbenbruder Ab Nikodemus Schnabel von der Domitio-Abtei am Zionsberg in Jerusalem bei uns im Korpo-Talk in Episode 14 zu Gast. Er hat uns eindrucksvoll geschildert, wie sehr das Kloster und seine Gemeinschaft unter den aktuellen Umständen in Israel leiden. Seit den tragischen Terrorattacken vom 7. Oktober 2023 und dem darauf folgenden Konflikt zwischen Israel und Gaza ist die Zahl der Pilger, die Abtei besuchen, von etwa 5.000 pro Tag auf wenige geschrumpft. Diese drastische Reduktion hat schwerwiegende finanzielle Auswirkungen auf das Kloster. Um das Personal weiterhin bezahlen zu können, muss die Abtei inzwischen auf die Altersvorsorge der Mönche zurückgreifen. Eine Entlassung der Angestellten kommt nicht in Frage, da diese sonst ohne jegliches Sicherungsnetz in die Armut abrutschen würden. Deshalb rufen wir euch alle auf, die Domitio-Abtei zu unterstützen. Jede Spende, egal wie klein, kann einen großen Unterschied machen und dazu beitragen, die Existenz des Klosters und seiner Angestellten zu sichern. Ihr könnt eure Spende direkt an die Domitio-Abtei richten. Der Link zur Spendenseite findet sich in den Shownotes. Lasst uns zusammenstehen und helfen, diese schwierige Zeit zu überbrücken. Vielen Dank für eure Unterstützung und jetzt geht's mit dem Talk weiter.
Gibt es denn bestimmte Projekte, auf die du besonders stolz bist? Also, was macht die für dich besonders?
Ich würde sagen, dass bis jetzt die Projekte natürlich noch nicht großartig waren, im Sinne von, ich bin ja noch mit ein Berufseinsteiger. Aber ich würde sagen, Sachen, auf die ich stolz bin, sind Projekte, wo man auf jeden Fall mitwirken konnte, dass Kulturgut erhalten wurde. Das war im Moment so das Herausragendste, was ich leisten konnte in der kurzen Zeit, in der ich berufstätig bin.
Sehr schön.
Wo es eben um Sachen geht, wo der Bauherr klassischerweise sagt, ach, die alte Butze soll weg. Mhm. Können wir denn nicht irgendwie so einen schicken Neubau hinstellen? Und man dann tatsächlich irgendwie dazu beitragen konnte, dass der Bauherr solche Altbauten schätzt und auch dann erkennt, was das für einen Wert hat und dass er irgendwo auch das Gefühl dafür kriegt, er ist nicht Eigentümer dieses Gebäudes, sondern das ist Kulturgut, das er gerade besitzt und er gerade besitzen darf, das aber schon seit Generationen da steht und hoffentlich noch viele Generationen dort stehen wird. Und dass ich da das ein oder andere retten konnte durch gutes Zusprechen, da würde ich sagen, das war bisher mein größter Beitrag für die Gesellschaft im Sinne der Architektur und des Kulturguts, ja.
Das hört sich sehr gut an. Wie siehst du denn die Rolle der Architektur in der Gesellschaft? Und welchen Einfluss können denn zum Beispiel halt Architekten auf die Stadtentwicklung nehmen und vor allem auf das soziale Miteinander? Weil man hört immer, die Großstadt ist anonym. Man kennt seine Nachbarn teilweise nicht, wenn man in einem Mehrparteienhaus halt wohnt. Und das ist ja auch für uns Menschen nicht gesund, das ist nicht artgerecht. Wie siehst du denn dann deine Rolle da?
Wenn man die Architekten lässt, dann können sie, glaube ich, unheimlich großartige Räume schaffen, die einmal für eine Zufriedenheit der Leute selber sorgt, weil die einfach schönes Wohnen macht zufrieden und Zufriedenheit macht einfach ganz andere Menschen. Und gleichzeitig, wenn man sie lässt, schaffen Architekten einfach auch Orte der Begegnung. Ich meine, schauen wir mal in den klassischen Aufbau einer Stadt, einen Marktplatz oder einen Kirchplatz oder sowas. Das sind einfach Orte, wo Leute sich treffen, wo Märkte stattfinden, wo Konzerte stattfinden, wo Begegnungen stattfinden. Und das wird in meinen Augen immer mehr wegrationalisiert. Mhm. Und dadurch gibt es keine Orte der Begegnung mehr. Und das hat natürlich auch mit einer gesellschaftlichen Entwicklung zu tun, weil einfach die Individualisierung ganz stark zunimmt. Und genau deswegen sind, glaube ich, Orte wie irgendwelche Vereinshäuser oder Verbindungshäuser elementar, weil das Orte sind, wo man auch, nachdem man studiert hat und nachdem man dort gewohnt hat, sich wieder trifft und eine Gemeinschaft pflegt. Und leider können wir Architekten dann nicht so viel machen, wie wir gern würden, weil eben am Ende doch meistens die Kasse stimmen muss. Und wenn man ein Haus mehr mit 20 Wohnungen mehr bauen kann, heißt es halt 20 Wohnungen mehr, die Profit abwerfen. Mhm. Und da würde ich mir wünschen, dass mehr Architektur gebaut wird und Architektur, die irgendwo einen Maßstab hat, der die Leute nicht, die Architektur, die Leute nicht erschlägt und Architektur, die es zulässt, dass Leute sich begegnen. Das heißt, nicht alles so klein und so eng und so viele Wohnungen wie möglich, sondern möglichst auch luftig und hell und mit Orten der Begegnung. Und da sind, glaube ich, Verbindungshäuser ein gutes Beispiel, weil wir schaffen dort Orte der Begegnung, weil eben nicht das Maxim ist, noch mehr Zimmer und die möchte ich noch teurer vermieten und der Kneipsaal wird jetzt abgeschafft, weil den könnte ich ja anstatt die zweimal, dreimal, viermal im Jahr, die ich ihn nutze, könnte ich ihn ja dauerhaft vermieten. Mhm. Das ist ja gar nicht der Anspruch, den wir Bünde haben. Ich glaube, da könnte sich die Gesellschaft und die Architektur einiges abschauen.
Absolut. Ich meine, die Sache ist ja, ich habe eben das Wort artgerecht ja auch gesagt, das ist ein Begriff, den hatte ich eigentlich so mit dieser Babyliteratur kennengelernt, als ich, meine Tochter ist ein Jahr, aber vor allem als mein Sohn so klein war und man sich da in diese neue Thematik reingefuchst hat. Worauf ich hinaus möchte, ist, es gibt ja diese Studien, die gesagt haben, dass wir Menschen als soziale Wesen eigentlich Gruppen gewohnt sind, die 150 Individuen umfassen. Da wäre es doch eigentlich schlau, wenn man eine Stadtentwicklung ab an umsetzen würde, wo du genauso als so ein Bewohner ein soziales Umfeld von 150 Individuen praktisch halt hast. Also in sich kleine, geschlossene kleine Kieze, wo es Geschäfte gibt, wo jeder jeden kennt. Das ist auch eine Sache, die ich an meiner Nachbarschaft zum Beispiel sehr schätze, ist, hier kennt jeder jeden und wir machen auch gemeinsame Partys, wirklich fast einmal pro Monat in den heißen Phasen. Und das tut total gut, weil man sich auf die anderen verlassen kann, weil man sowas wie eine dorfähnliche Gemeinschaft hat. Und das ist ja einer der großen Schwachpunkte der Städteentwicklung, weil du das ja gerade ja nicht hast. Die Menschen sind einsam, sind alleine. Und vor allem, wenn du keinen Partner hast, ist es ja auch so, dass du statistisch auch früher stirbst zum Beispiel.
Ja, ich glaube, dass diese Konzepte gab es schon sehr oft. Die sind leider grandios gescheitert aus verschiedenen Gründen. Also jeder kennt die klassische Plattenbausiedlung. Das sind leider oft dann doch mehr als 150, aber die Idee war ja stets, man hat irgendwie eine Hausgemeinschaft, unten ist ein Laden drin und ein Kaffee und ein Restaurant und da kann man sich treffen und ein hübscher Platz mit einem Brunnen. Mhm. Und das funktioniert deswegen nicht, weil das eine erzwungene Gemeinschaft ist. Also ich bin ja irgendwo in einer Gemeinschaft, weil ich dort Leute habe, die irgendwo die gleichen Überzeugungen teilen, die gleichen Werte teilen, die gleichen Ziele haben. Und auch eine Gemeinschaft bildet sich dann erst, wenn ich eine gewisse Beständigkeit habe. Wenn ich jetzt so, ich sag mal, das Dorf in der Stadt habe, wo aber es eine Fluktuation gibt durch Studenten, durch Arbeitszu- und Wegzug, durch Familien, die gegründet werden und sagen, die Wohnung ist uns zu klein, wir ziehen in ein anderes Dorf in der Stadt. Das funktioniert leider nicht so richtig. Und das sind Konzepte, die gescheitert sind. Bisher habe ich kein Konzept gefunden, das sowohl dem Anspruch von mehr Wohnraum nachkommt, als auch diesem Anspruch auf einer Gemeinschaft. Es gibt ein ganz, ganz spannendes Projekt in den Niederlanden. Wir sind hier jetzt gar nicht weit weg von Holland, wo man eine Stadt hochgezogen hat, aber anstatt zu sagen, die ist jetzt komplett modern und alles sieht aus wie geleckt und in 60 Jahren ist das irgendwie so ein Ghetto, wo niemand mehr hinziehen will, hat man den klassischen Aufbau von der Stadt genommen. Da ist eine Stadtmauer außenrum, natürlich nur Fake. Da ist ein Marktplatz drin, jetzt können wir nicht wieder sagen, ist das in irgendeiner Form sowas wie diese Rekonstruktion Disneyland, aber bisher, die steht noch nicht lange.
Ist das das Designer-Outlet Roermond?
Da gibt es bestimmt auch Bekleidungsgeschäfte. Bisher, das steht noch nicht lange genug, als dass man da sozusagen langfristige Studien hätte, aber was es dort nicht gibt, sind diese Wohnblöcke und diese Türme und ein Einkaufszentrum in der Mitte und außenrum wird gewohnt. Sondern mehr dieses, man versucht, eine natürlich gewachsene Stadt zu bauen, als wäre sie natürlich gewachsen. Und da würde mich interessieren, ob das auf Dauer fruchtet und ob das funktioniert, weil man da eben sagt, okay, es gibt eine Nachbarschaft in einer Straße, da stehen aber lauter Ein- oder Mehrfamilienhäuser und kein Wohnturm. Und ich glaube, das ist, warum das bei euch in der Nachbarschaft unheimlich gut funktioniert, weil ihr seid eine überschaubare Zahl, aber ja, das
150 Leute wahrscheinlich.
Ja, das ist natürlich gewachsen. Und ihr seid hier ja glücklicherweise in schönen Einfamilienhäusern. Und das heißt, hier findet auch wenig Fluktuation statt. Also wer hier mal hinzieht, der zieht nicht nach einem Jahr oder zwei wieder aus, weil er den Studienort wechselt.
Genau.
Und ich wünsche das jedem. Wir wohnen ja derzeit auch noch in der Stadt. Wir haben großes Glück mit unserer Hausgemeinschaft, auch mit den Nachbarn. Aber wir wollen irgendwann in meine Heimat zurück, weil ich da einfach Freunde habe, weil ich da in den Vereinen aktiv bin, auch durch Distanz immer noch ein bisschen. Und das ist was, ich finde, es gibt unheimlich viel. Das gibt Identität, das gibt einen gewissen Halt. Und das ist was, was einen einfach auch Dinge wie Zuverlässigkeit und Rückhalt spüren lässt und auch lehrt.
Ja. Sehr schöner Punkt. Ist ein cooles Projekt auf jeden Fall, so eine künstlich gewachsene Stadt. Da muss ich mal ein bisschen Recherche betreiben, das werde ich mir wahrscheinlich auch mal angucken. Hört sich richtig cool an. Ja, wir kommen jetzt auch langsam zum Ende, aber was möchtest du denn zum Beispiel einem jungen Aktiven, einem jungen Fuchsen mitgeben, der vielleicht zum Beispiel auch Landsmannschafter ist und halt unter anderem vielleicht auch Architektur studiert?
Sei offen. Also ich bin dafür, dass die Leute offen an alles herangehen, gerade was sie nicht kennen. Also mir wurde mal, ich weiß nicht mehr von wem gesagt, man kann nichts ablehnen, was man nicht kennt. Und mit der Haltung versuche ich an vieles ranzugehen, auch wenn es mir bestimmt nicht immer gelingt. Und sei nicht nur offen, sondern integriere alle möglichen Leute, die irgendwie in deinem Leben eine Rolle spielen, in alle möglichen Bereiche ein. Das heißt, das ist was, das kenne ich sehr stark von der deutschen Seite. Man ist verabredet mit wem und dann heißt es, und hast du Bock irgendwie noch ein Bier zu trinken? Ah nee, ich bin schon mit dem anderen verabredet. Anstatt sagen, ah, ich bin schon verabredet, aber komm doch dazu. Mhm. Und in Italien ist das vollkommen unüblich. Da trifft man sich irgendwo und wenn jemand anderes auch Bock hat, dann macht er mit. Und genauso habe ich es in meinem aktiven Leben gehalten. Wenn irgendwann uns ein Fest war, ein Ball, ein Tanzkurs, habe ich meine Kommilitonen und Kommilitoninnen eingeladen, gesagt, hey, kommt mit dazu. Und so wurde dann auch irgendwie eine Gesamtgruppe draus. Beziehungsweise, wenn man ein Stiftungsfest hatte und zwar Ex-Bummel, dann sind da auch andere Leute dazugekommen. Darüber werden wieder Leute aktiv. Und meine Bundesbrüder sind gleichzeitig wieder zu Veranstaltungen gegangen, die irgendwie von der Uni stattfanden. Und dann fand da keine so eine Entkopplung statt und keine Parallelgesellschaft. Es gibt ja manche Leute, die sind irgendwie beim Bummeln im Keller ganz, ganz anders als auf einer Uni-Fete. Mhm. Und das würde ich den Leuten empfehlen, dass sie da offen an Sachen rangehen, auch offen kommunizieren, was sie so treiben und dementsprechend vielleicht Leute begeistern können in die eine oder die andere Richtung.
Sehr schön. Danke, Matteo, für das offene und spannende Gespräch, was wir heute führen durften.
Danke dir.
Ist auch wieder ein sehr langer Laberlümmel, den wir uns gegenseitig angehangen haben. Schön, dass du da warst. Liebe Zuhörer, bitte liked, kommentiert und teilt diese Folge. Wir haben ja bekanntermaßen einen Patreon-Account, der uns unterstützt. Wir würden uns freuen, wenn ihr vielleicht Gönner oder auch Produzenten werden möchtet. Alle Infos und Links, die wir heute hier in dieser Sendung besprochen haben, findet ihr in den Shownotes. Und bis dahin geht mal wieder bummeln. Bei anderen Häusern ist es auch schön. Ciao.
Ciao.